Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit großem Orchester lädt sie Michael Kühler zur Kultur heute ein. Willkommen. Bevor wir über diese Oper Ruslan und Ludmilla sprechen, da kündige ich an, dass wir auch noch von der Macht des Röntgenblicks hören, eine Ausstellung in Völklingen sowie den Umgang mit Kunst aus der DDR nach 1989-90 und einem Wir-Festival in Halle als Antwort auf die rechte Buchmesse Seitenwechsel. Das Orchester-Bravourstück, was wir gehört haben, ist die Ouvertüre zu Ruslan und Ludmilla von Michail Glinka. Und die gilt als eine Art russische Nationaloper, wird nur ziemlich selten gespielt und aufgeführt. Selbst unser erfahrener Opernkritiker Uwe Friedrich, für den war es ein erstes Mal, diese Märchen- und Zauberoper in Hamburg das erste Mal gesehen, Uwe?
In der Tat, ja. Und auch alle Kollegen und Freunde, die ich traf, mit denen ich sprach, die haben das auch nicht gesehen auf der Bühne, außer denen mit echtem Russlandbezug oder eben Russen, von denen viele da waren. In Hamburg gab es zum letzten Mal 1969.
Hat ja was ziemlich Schmissiges am Anfang. Selbst ein Laien wie mich erinnert das so an Freischützromantik. Die Musik aus dem Volk kommt sie. Der Komponist arrangiert nur, meinte Glinka. Wie klingt das Werk von 1842?
Das ist eine ganz spannende Mischung. Das ist formal ungeheuer eng angelehnt an die italienische Belcanto-Oper. Man merkt das Vorbild mit diesen ganzen zweiteiligen Arien. Ein Teil fröhlich, Herr, ein Teil sehr leidend. Und in russischer Oper, wir wissen es, da wird sehr ausgiebig gelitten. Ich würde sagen, prozentualer Anteil gegenüber der italienischen Oper ungefähr umgekehrt. Da wird ja viel von den Freuden des Wahnsinns und des Todes und der Liebe gesungen. In Ruslan und Ludmilla wird ungeheuer viel gelitten, aber ich schicke schon mal gleich vorweg, die Hamburger Oper unter dem neuen Intendanten Tobias Kratzer ist uneingeschränkt zu loben dafür, dieses Stück überhaupt und mit so großem Aufwand zu machen, damit man das hier überhaupt mal kennenlernt und zu schätzen weiß, was das ist in allem Gloriosen, da ist tolle Musik dabei, aber auch in aller Metaware und dann doch vielleicht etwas langweiligem.
Ruslan und Ludmilla, allein der Titel legt schon nahe, das ist eine Liebesgeschichte, ne?
Unbedingt. Die Geschichte ist ungeheuer verworren. Dieses Paar wird getrennt und dann sucht Ruslan nach ihr in der Zauberwelt. Und wir können mal, ich habe sie schon gerade gelobt, die Ludmilla hören. Barno Ismatulajewa ist das. Ilja Kasakov ist der Ruslan, der sie dann sucht. Artem Krutko ist der Radmir. Das ist eine Altrolle, hier mit einem Countertenor besetzt. Toller Sänger, echte Altstimme, richtig saftig. Nicky Spence, ein großartiger Finn. Also die Besetzung ist wunderbar. Asim Karimov, den haben wir ja mit der Ouvertüre schon gehört, hat das super im Griff. Ich habe das Orchester der Hamburger Staatsoper schon lange nicht mehr so gut gehört.
Jetzt bin ich gespannt, ob Ihre Begeisterung auch das Regie-Team mit einschließt, nämlich Alexandra Schimmeredi und Magdolna Paditka.
Ja, unbedingt. Die haben eine echt harte Nuss zu knacken gehabt. Und ich will nicht leugnen, dass das nicht in jeder Szene total überzeugend ist. Aber sie verlegen diese Märchenhandlung in die U-Bahn, sagen wir mal von Moskau oder St. Petersburg. Zwischendurch werden auch mal Hamburger Stationen angesagt. Das ist eher so ein bisschen ein Insider-Gag. Aber sie zeigen damit sehr schön diese Zauberwelt. Das ist kein schöner Märchenwald. Das ist eine wirklich gefährliche Gegend, in der man sich auch verlieren kann, in der dann Ludmilla ja auch stirbt. Sie wird zum Schluss wieder erweckt und dann sind alle glücklich und die Liebenden kommen zusammen, ist ja klar. Aber dieses Leid leiden den ganzen Abend über. Das hat schon Gründe. Da fährt dann auch mal ein U-Bahn-Wagen durchs Bild. Man könnte auch unter das Gefährt kommen und sein Leben verlieren. Also alles das ist wirklich schön und überzeugend in die Gegenwart gebracht, ohne peinlich zu werden. Die sind ja auch selbst immer ihre Bühnen- und Kostümbildner. Sie haben eine große Wand mit einem Tor auf die Drehbühne gestellt. Das ist überraschend wandlungsfähig. Und die Untiefen schaffen sie ohne Peinlichkeit und die schönen und fesselnden Stellen wirklich überzeugend auch in der Personenführung.
Uwe Friedrich, jetzt interessiert uns zum Schluss natürlich noch kurz, wir sprechen darüber unter anderem auch, nicht nur weil die Oper jetzt erstmals ganz aufgeführt wurde in Hamburg, sondern weil im Sommer die beiden Wagners Frühwerk, schon spektakulär genug, nämlich Rienzi, den letzten der Tribunen, inszenieren werden bei den Richard Wagner Festspielen. War das in Hamburg schon eine Visitenkarte?
Ja, die Opern halte ich beide für weitgehend uninszenierbar und die kriegen das schon ordentlich in den Griff. Die machen sich kluge Gedanken und können das dann auch auf die Bühne bringen.
Sagt Uwe Friedrich, er sah Ruslan und Ludmilla in Hamburg, eine Oper von Michael Glinka aus dem Jahr 1842. Das Institut für Auslandsbeziehungen, damit wechseln wir zur Kulturpolitik, ist eine kulturelle Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturpolitik und des Kulturaustausches, allerdings mit eigener Kunstsammlung. Weniger bekannt ist, dass fast die Hälfte dieser Kunstsammlung, das sind immerhin 11.000 Werke von 630 Künstlerinnen und Künstlern aus der ehemaligen DDR stammt. Seit mehreren Jahren wird dieser Sammlungsteil nun genauer untersucht, digitalisiert, erforscht und anders bewertet auch. Anders als zahlreiche Westmuseen, die ihre Bestände an Kunst aus der DDR abgehängt oder vielleicht aussortiert haben, kann man das jetzt begutachten. Carsten Probst hat das getan und berichtet von einer Veranstaltung in Berlin. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung schaut das EFA-Institut nämlich auf den Umgang mit der Kunst aus der DDR. Aus dem Hamburger Bahnhof der Nationalgalerie der Gegenwart berichtet Carsten Probst.
Das Zentrum für Kunstausstellungen der DDR wurde 1973 gegründet und organisiert im Auftrag des Ministeriums für Kultur diverse Kunstschauen im In- und Ausland. Es sammelte dabei umfangreich nicht nur die repräsentative Kunst im staatlichen Auftrag der DDR, sondern unterstützte auch Künstlerinnen und Künstler wie Erika Stürmer-Alex oder Karl Friedrich Klaus, die sich dem offiziellen Kunstbetrieb entzogen. Nachdem das Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart Anfang der 1990er Jahre das ZFK abgewickelt und dessen Kunstsammlung übernommen hatte, wollte sich zuerst zu Recht keiner an dieses Erbe heranwagen, berichtet Gitte Tschoch, die Generalsekretärin des IFA heute.
Das wurde teilweise sich schon angeschaut, aber es gab eben doch auch KuratorInnen, die dann gesagt haben, naja, das ist ja alles Staatskunst, das ist nicht so wichtig. Und da kommt eben jetzt eine neue Generation, sowohl von unseren eigenen Mitarbeitenden als natürlich auch von den Künstlerinnen und KuratorInnen, die sagen, nee, wir wollen da mal einen zweiten Blick drauf werfen und wir wollen das nicht so stehen lassen. Und ja, wir sind eine Organisation mit Sitz in Westdeutschland, in Stuttgart und sehen aber gleichsam die Verantwortung für beides. Also nicht das Ostdeutsche abzustoßen und zu sagen, nee, das ist irgendwie weniger wert, im Gegenteil.
Mit dieser Haltung ist das IFA, traurig aber wahr, auch 36 Jahre nach dem Mauerfall eine ziemlich einsame Avantgarde unter den westdeutschen Kulturinstitutionen. In einer Online-Ausstellung unter dem Titel »Publik machen« dokumentiert es schon jetzt 40 künstlerische Positionen aus dem Bestand des ehemaligen Zentrums für Kunstausstellungen. Darunter sind Ingo Arnold, Horst Bartnick, Dieter Goltsche, Helga Paares, Elisabeth Vogt oder Carla Woisnitzer. Schon bald soll der Gesamtbestand Forschenden und Künstlerinnen zugänglich sein. Das für den Westen immer noch vorbildliche Projekt weist über die historische Arbeit weit hinaus. Das zeigt sich an einer Veranstaltung des IFA am gestrigen Sonntag im Kunstmuseum Hamburger Bahnhof mit jungen Künstlerinnen und Künstlern, die zur Zeit des Mauerfalls noch Kinder waren und dennoch bis heute ihre ostdeutsche Herkunft als eine Art strukturelles Hindernis im westdeutschen Teil des Kulturbetriebes erleben. Die Leipziger Fotokünstlerin Sophia Kesting etwa spricht auf dem Podium aus, was viele andere Künstlerinnen und Künstler in Ostdeutschland ähnlich erfahren.
Ja, wir mussten das, glaube ich, lernen, dass Fördergeldanträge zu stellen an Stiftungen, die in Westdeutschland sind, wir uns rein theoretisch hätten sparen können, weil kein Verständnis oder auch Interesse einfach da war für unser Thema. Also vielleicht wünsche ich mir dann doch manchmal so ein Interesse für die komplexen Biografien, die es eben so gibt. Und das ist leider manchmal immer noch gar nicht aufgekommen.
Die Kunsthistorikerin und Journalistin Sarah Alberti, die das Podium im Hamburger Bahnhof organisiert hat, sieht inzwischen einen neuen, eigenen Umgang mit den Vorurteilen, die der Kunst aus Ostdeutschland nach wie vor entgegengebracht werden.
Also ich erlebe es vor allen Dingen auch so im Bereich der Kunstkritik und der Wissenschaft, dass die 90er und sicher auch die 2000er davon geprägt waren, dass man die eigene Herkunft eher nicht thematisiert hat, sich den Dialekt abtrainiert hat, sozusagen möglichst konform sich gegeben hat. Und dass es sicher auch mit den politischen Debatten der letzten Jahre zusammenhängt, dass ich dachte, ich glaube, ich muss jetzt mal anfangen, öffentlich zu sagen, dass ich aus dem Osten komme, um diesem Narrativ, dass der Osten nur von Nazis geprägte braune Fläche ist, auch etwas entgegenzusetzen und auch anders zu besetzen.
Dazu passt scheinbar, dass das Institut für Auslandsbeziehungen für mögliche Präsentationen seiner Sammlung mit Kunst aus der DDR bislang allein ostdeutsche Museen als Kooperationspartner gefunden hat. Doch dass sich langsam etwas dreht, darauf deutet vielleicht auch das zahlreich erschienene Publikum im Hamburger Bahnhof hin, quer durch alle Generationen.
Carsten Probst über die Transformation nach 1989-90 und den Umgang mit der Kunst aus der ehemaligen DDR. Schrullig und unzugänglich soll er gewesen sein. Und doch machte er die Welt heller und durchsichtiger. Am 8. November 1895, immerhin vor 130 Jahren, revolutionierte er Medizin und Technik und hatte Einfluss auf die Kultur. Das Röntgenfieber entstand. Denn Konrad Ferdinand Röntgen hatte eine neue Art von Strahlen, so nannte er das, entdeckt. Thomas Mann griff das dann 20 Jahre später auf in den neuen Medien im Zauberberg-Roman. Hans Castorp, der trägt kein Porträtfoto, sondern eine Röntgenfotografie seiner verehrten Claudia Chauchat bei sich. Der Blick ins Innerste, nicht nur der Materie, hatte begonnen. John Hartfield etwa karikiert in seinen politischen Fotomontagen Hitler mit einer Röntgenfotografie und er hat im Brustkorb viel Geld der Schwerindustrie und an der Stelle des Herzens ein Hakenkreuz. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zeigt X-Ray, die Macht des Röntgenblicks, befasst sich also mit kulturellen Aspekten des Röntgenblicks. Den Kurator und Direktor Ralf Beil habe ich gefragt, wie machen Sie das Thema anschaulich in der Gebläsehalle des ehemaligen Eisenwerks in Erlebnisräumen?
Also wir zeigen halt tatsächlich in 18 Kapiteln wirklich sämtliche Genres. Es geht von Politik und Geschichte über die Durchleuchtung des Körpers und der Seele, weil das ja eben anders als es in der Medizin häufig immer noch der Fall ist, eben alles zusammengehört. Und natürlich, Sie sprachen schon Thomas Mann an, aber auch Frido Kahlo und Edvard Munch genauso in den 20er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich zeigen können, wie eng das verbunden ist, physisches und psychisches Leiden. Es gibt eben aber auch natürlich ein ganz wichtiges Kapitel zur Architektur, weil tatsächlich die Geburt der modernen Architektur aus dem Geiste des Lungensanatoriums entstanden ist. Und das ist etwas auch ganz Zentrales, was ganz wenig Leute wissen. Und ganz wichtig ist uns natürlich auch, dass wir eigentlich sagen, Medizin, das ist eines. Jeder kennt schon mal ein Röntgenbild von seinen Zähnen oder von seinem Knie. Aber es ist natürlich auch der Bauplan des Lebens, die DNA beispielsweise, die mit Röntgenbeugungsbildern mit dem Kristallographen überhaupt erst entdeckt wurden. Es ist das heiße Universum, die dunklen Löcher und die dunkle Materie des Weltraums, die bis heute mit Röntgenteleskopen überhaupt erforscht werden, wo sichtbar wird, wie viele Galaxien da drin sind. Also in dem Thema, Sie merken es schon, steckt viel, viel mehr, als man normal denkt, wenn man einfach nur an ein bloßes Röntgenbild denkt.
Da ist ein riesiger, ja man könnte sagen, gesamtgesellschaftlicher Diskurs der Durchleuchtung findet statt. Also das Unbewusste wird durchleuchtet, die Gesellschaft wird durchleuchtet, der Körper wird durchleuchtet. Man guckt in alle Lebensbereiche, könnte man so sagen?
Ja, ganz genau. Sie führen all das auf. Das ist auch bei uns Thema, weil wir zeigen eben frühe Filme frühe Kunstwerke, die eben Werbung natürlich, die sofort darauf anspringt. Und es ist eben genau das, das Röntgenbild oder der Arbeit mit Röntgenstrahlen, das ist erst eine Bild- und dann eine Wissensrevolution, die entsteht. Und dieses überhaupt mal in der richtigen und der gesamten Dimension freizulegen, dazu dient unsere Ausstellung X-Ray hier im Weltkulturerbe Hütte.
Vermittlung und Mitmachen ist Ihnen wichtig, ne?
Ja, dann haben wir natürlich auch in den tiefen Schichten der Kunst, da haben wir Touchscreens, da können Sie an 5 Stationen hinter die Kulissen oder hinter die Bilder von die Gemälde von Goya, Van Gogh und vielen anderen mehr schauen. Das heißt, Sie ziehen sozusagen mit einer Lupe durch das Bild und dann sehen Sie plötzlich, dass dort etwas ganz anderes dahinter ist. Bei Van Gogh ist es tatsächlich einerseits die Bäuerin und wenn Sie dahinter gucken, ist es eines der frühesten Selbstporträts überhaupt. Das ist 2022 rausgekommen oder eben der Goya, wo dann eigentlich ein Thronfolger von Spanien erst abgebildet werden sollte. Der ist dann schnell wieder abserviert worden. Dann kam ein Freund aufs Tapet und man sieht plötzlich die Hände verschwinden in den Hosentaschen. Goya war ja ohnehin kein Freund von Händen. Also kurzum, ganz viele Möglichkeiten zu entdecken. Zum Beispiel auch natürlich ein riesen Dinosaurier-Skelett. Sie denken, sind wir im Naturkundemuseum hier. Aber dann entpuppt sich das als ein Must-Tun, aufgrund einer CT-Aufnahme realisiert und es zeigt uns plötzlich, was wir essen und wie Tiere dafür leiden müssen, weil man sieht wirklich an dem Gerippe, wo es gebrochen ist, der Knöchel und wie groß diese Oberschenkel sind, die dieses Fleisch, diese Fleischlast tragen müssen von diesen armen Wesen, die 30 Tage einfach nur leben und für uns in Unsichtbarkeit tatsächlich sterben, wenn sie eben nicht denkmalsgroß von Andreas Greiner bei uns wahrzunehmen sind.
Eine Bleischürze brauche ich aber nicht, wenn ich durch Ihre Ausstellung gehe, ne?
Es ist völlig ungefährlich. Wir machen natürlich kein Experiment mit Röntgenstrahlen. Das wäre auch nicht im Sinne. Wir zeigen ja gerade am Anfang der Ausstellung mit einem wunderbaren Film Röntgen mit Sandra Hüller, der eben genau schon anfängt zu zeigen, man versucht alles zu heilen, wie das ja oft so ist mit Medizin. Man denkt erstmal, man kann alles damit machen. Frauen leiden, wird in dem Film gesagt. Man versucht Hautkrankheiten, Lepra selbst zu heilen. Aber am Ende ist es eben natürlich auch schädigend und die Ärzte bekommen Röntgendermitis und die Lepra wird nicht geheilt, auch wenn die Moulagen vorher so angelegt wurden, dass man ein Vorher-Nachher erstellt. All dieses kann man und noch viel, viel mehr bei uns in der Ausstellung erfahren.
Mit Röntgen durch die Bild- und Kulturgeschichte. Ralf Beil war das vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Er zeigt X-Ray, den Macht des Röntgenblicks. Mit einem falsch verstandenen Nietzsche, mit Nios und Neonazis, da fand ein literarisches Schaulaufen der neuen Rechten in Halle statt. So beschrieb es der Berliner Tagesspiegel. Das Wir-Festival in Halle hingegen ist eine Initiative von lokalen Vertretern aus Kultur, Politik und Vereinen, die darauf antworten wollten, auf diese Buchmesse-Seitenwechsel mit vorwiegend rechten Ausstellern und Themen vom 8. und 9. November. Beteiligung der Stadtgesellschaft, breites Programm aus Lesungen, Konzerten, Theater und Diskussionen gab es. Und vom Abschluss berichtet Niklas Ottersbach.
Der Volkspark in Halle ist ein Veranstaltungsgebäude aus der Kaiserzeit. Jugendstil, hohe Decken, Denkmalschutz. Hier ist das Zentrum vom Wir-Festival. Die Brandenburger Autorin Manja Präkels liest aus Extremwetterlagen, ein Reportagebuch, in dem sie die Orte wieder bereist, die sie in den 90er Jahren als Lokaljournalistin der Märkischen Allgemeinen beschrieben hat.
In Dannenwalde steht ein hagerer Junge allein im Regen, uniformiert, ein Glatzkopf. Wie aus der Zeit gefallen, dabei sieht er seine Zeit wahrscheinlich gerade erst gekommen. Reenactment der 90er Jahre.
Die 90er Jahre sind zurück. In Ostdeutschland auch als Baseballschlägerjahre bekannt. Nur mit dem Unterschied, dass Rechtsextreme keine CDs mehr vom Schulhof verkaufen, sondern eigene Podcasts, Blogs und YouTube-Kanäle betreiben. Und jetzt auch eine eigene Buchmesse. Das alternative Lesefest in Halle heißt selbstbewusst Wir. Ein spannender wie umstrittener Begriff, sagt Autorin Präkels.
Also ich bin in der DDR groß geworden, wo es ein Wir gab, ein inklusives, was ja auch durchaus einem Gefängnis gleichen konnte und glich für viele. Hier geht es um ein Wir, das den Nebenmann, die Nebenfrau, den Nachbarn, wenn er beispielsweise von Rassismus bedroht ist oder wenn eine Nachbarin von Armut bedroht ist, also all das einschließt. Das ist ein Riesenunterschied. Also was die rechte Messe macht, die kreiert ein Wir, zieht klare Grenzen und sagt, hier gehört ihr rein und ihr bleibt draußen.
Die Aggressivität der rechten Buchmesse hat auch ein grünen Landtagsabgeordneter zu spüren bekommen. Er wurde als parlamentarischer Beobachter tätlich angegriffen, die Polizei ermittelt. Dennis Yücel von der Schriftstellervereinigung PEN hat im Vorfeld über die rechtsextreme Szene gesagt, Besser Buchmesse als Menschenjagd. Schriftstellerin Tina Pruschmann, ebenfalls Autorin in dem Reportagebuch Extremwetterlagen, sagt dazu:
Es gibt, was das Buch betrifft, irgendwie immer so einen komischen Nimbus. Die einen sagen, oh, die Literatur irgendwie ist die Rettung quasi unserer Wertegesellschaft, weil irgendwie Kultur per se aus Menschen gute Menschen macht. Jetzt haben wir erlebt, nee, wir haben eine rechtsextremistische Ideologie und Szene, die sind genauso publizieren und so. Also es geht ja nicht um das Buch als Objekt oder so, sondern um das, was dort ein Forum bekommt.
Im Forum vom Volkspark in Halle werden auch Bücher verkauft. Von Ilko Sascha Kowalczuk, Steffen Mau oder Ruprecht Polenz. Politische Bücher. Und im Innenhof gibt's dazu die musikalische Untermalung. Der Schrei nach Liebe von den Ärzten, gespielt vom Orchester Bunt und Laut aus Karlsruhe. Die Besucher des Wir-Festivals. Viele Akademiker, viele vom Wunsch getrieben, ein Zeichen gegen rechts zu setzen.
Ich glaube, Halle ist eine bunte Stadt und hat schon immer gezeigt, dass es kulturell sehr viel auf die Beine stellen kann und dass man nicht darauf angewiesen ist, nur Gegenveranstaltungen machen zu müssen, sondern ich glaube, dass das bürgerschaftliche Engagement in dieser Stadt doch recht hoch ist.
Man hat ganz viele Bereiche, ganz viele Menschen, glaube ich, mit angesprochen und versucht anzusprechen und es darf halt nicht aufhören.
Die Frage nach der Fortsetzung des Wir-Festivals. Zumindest bilanziell war die ehrenamtlich organisierte Leseparty im Volkspark kein Verlustgeschäft, sondern kostendeckend. Initiatorin Theresa Donner, Buchhändlerin aus Halle, ist zufrieden. Alleine für die Veranstaltung im Volkspark hat das Festivalteam 1000 Tickets verkauft.
Meine persönliche Meinung ist, dass wir die Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben, nutzen sollten. Wir sollten den Schwung nutzen. Die Bevölkerung hat darauf super reagiert und ich glaube, dass gerade solche Dinge immer besser werden, wenn sie eine Zeit lang laufen, weil es auch immer ein bisschen Zeit braucht, um Dinge zu etablieren.
Insofern stehen die Zeichen auf Fortsetzung beim Wir-Festival, was bei der Premiere eher ein Festival der linksliberalen Stadtgesellschaft war. Noch tun sich konservativ-bürgerliche Politiker aus dem Stadtrat schwer mit dem Lesefest. Initiatorin Theresa Donner sagt dazu: Wir haben alle Fraktionen angeschrieben und eingeladen. Mehr könne man nicht tun.
Vom Wir-Festival in Halle berichtete Niklas Ottersbach. Bundespräsident Steinmeier hat um die Begnadigung des inhaftierten Schriftstellers Boualem Sansal gebeten. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Antje Eilrogen.
Steinmeier sagte, er habe seinem algerischen Amtskollegen vorgeschlagen, den seit einem Jahr inhaftierten Schriftsteller nach Deutschland ausreisen zu lassen, um ihn hier auch medizinisch versorgen zu können. Der 1944 in Algerien geborene Sansal befindet sich gesundheitlich stark beeinträchtigt seit einem Jahr in Haft in Algier. Er war dort im vergangenen März zu 5 Jahren Gefängnis wegen angeblicher Handlungen gegen die nationale Einheit und Sicherheit verurteilt worden. Sansal hat in einem Interview die Meinung vertreten, dass die marokkanischen Staatsgrenzen während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden seien. Sansal ist algerischer und französischer Staatsbürger. Die Beziehungen zwischen Algerien und Frankreich sind wegen der umstrittenen Westsahara angespannt. Steinmeier erhofft sich durch seinen Vorschlag nun eine so wörtlich humanitäre Geste. Eigentlich sollte das neue Museum für westafrikanische Kunst in Benin im Süden Nigerias am morgigen Dienstag eröffnet werden. Doch daraus wird wohl nichts. Denn schon gestern war eine Besichtigung im Museum durch Demonstrierende gestört und unterbrochen worden. Schon im Vorfeld der Eröffnung des Museum of West African Arts, kurz MOWA, war es immer wieder zu politischen Spannungen gekommen. Vor allem deshalb, weil der lokale traditionelle König des Landes, Oba Evoire, das Museumsprojekt ablehnt, weil es von den Regierungen Frankreichs, Deutschland, dem British Museum sowie von privaten Stiftungen unterstützt und finanziert wird. Stattdessen will Oba lieber ein eigenes Museum bauen. Der politische Streit dreht sich im Kern um die Rückführung der sogenannten Benin-Bronzen. Ein Abkommen aus dem Sommer 2022 sieht vor, dass ein Großteil der sich in Deutschland befindenden Bronzen dort auch als Leihgabe verbleiben dürfen. Im Gegenzug dazu hat Deutschland den Museumsbau mit knapp 5 Millionen Euro ausgestattet. Laut Aussagen des Auswärtigen Amts sind mittlerweile aber auch 850 Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria übereignet worden. Erst 22 sind aber tatsächlich dorthin überführt worden. Die Eröffnung des MOWA ist damit vorerst auf unbestimmt verschoben worden. Nicht verschoben, sondern aufgegeben wird der internationale Gesangwettbewerb Das Lied, der seit 2009 unter dem Juryvorsitz von Thomas Quasthoff alle 2 Jahre in Heidelberg stattgefunden hat. Das teilte der Heidelberger Frühling als Veranstalter des Wettbewerbs heute mit. Grund seien die von der Stadt im Doppelhaushalt angekündigten Sparvorhaben und Kürzungen, die das Musikfestival dazu gezwungen hätten, seine künftige wirtschaftliche Stabilität auf weiteren sichere Füße zu stellen.
Fremd sind wir ausgezogen, fällt einem da nur Müller-Schubert ein. Der Auftakt der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ist ein Thema in den Informationen am Abend. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Schönen Abend.